Wo bist du deiner Angst vielleicht begegnet? Wo hast du die Fragen, wo du sagst, ah, da könnte ich die Angst mal einladen? Dazu möchte ich dich einladen, das zu tun.
Männer in Balance. Hol dir ein Nein. Wie Angst zum Weg in Freiheit und Lebendigkeit wird.
Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Männer in Balance. Ich bin Heiko von Eckert. Wie ihr wisst, ich bin Berater. Ich habe selber ein paar Bücher geschrieben und habe heute Martin wieder hier im Studio. Martin hat vor 2 Wochen schon mal über sein Buch gesprochen, den Leaders Camino. Und heute wollen wir mal ein bisschen tiefer noch einsteigen in die Geschichten, auch aus dem Buch. Bin sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Schön, dass du wieder da bist, Martin. Vielen Dank.
Ja, Heiko, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die zweite Gelegenheit, einfach noch ein paar Geschichten aus meiner Erfahrung mit dem Jakobsweg zu teilen. Und ich habe Mitte des Jahres ein Buch herausgegeben, The Leader's Camino, vom Exit zur Expansion. Und da ist sowohl die Geschichte, wie ich vor 8 Jahren halt auf dem Jakobsweg unterwegs war, was ich da auf dem Weg erlebt habe, als auch Geschichten von Klienten, die ich in ihrer Transformationsreise begleitet habe. Und ich halte es mal für geschickt, Geschichten zu erzählen, weil das am naheliegendsten ist. Wir erzählen uns am Feuer immer früher Geschichten und das tun wir heute indirekt ja auch wieder. Und deswegen habe ich ein paar Geschichten mitgebracht. Insofern freue ich mich.
Ja, cool. Vielen Dank. Jetzt weißt du ja, ich arbeite hauptsächlich mit Männern. Ich weiß, ich kenne dein Buch. Du hast in dem Buch ja auch überwiegend Geschichten von Männern drin. Gibt es denn Muster in dieser Transformation, wo du sagen würdest, das ist typisch männlich?
Also ich denke, da gibt es schon gewisse Cluster und ich habe so ein Cluster von Klienten, die zu mir kommen, weil sie raus wollen aus ihrer alten Rolle. In der Regel sind es Führungskräfte, die da hingekommen sind und sind da erfolgreich geworden. Und ich würde da mal einen rausgreifen, der ist auch in dem Buch drin. Das ist ehemaliger Unternehmensberater gewesen, war dann lange in der Industrie. Ich habe den mal kennengelernt auf einem Seminar, da ging es auch um Männerarbeit, Männergruppe, da haben wir uns kennengelernt. Und irgendwann kam er auf mich zu, sag mal, Martin, du machst doch diese Camino-Coachings, kann ich da mal mitkommen? Und da habe ich gesagt, klar, geh mal einen Tag mit. Und ich mache diese ganzen Tag lang ein Stück Jakobsweg gehen, also entweder hier in München entlang Richtung Schäftlarn raus oder auch am Starnberger See, also Ammersee, gibt es ja überall hier Jakobswegstücke. Und die gehe ich dann den ganzen Tag. Habe dann eine kleine 1, 2, 3 Leute dabei, Männer oder gemischt. Und wir sprechen halt über verschiedene Coaching-Themen. Und der hatte das mitgebracht. Und am Ende dieses Camino-Tags war ihm deutlich, dass er da raus möchte, wo er heute ist. Und dann haben wir überlegt, komm, lass mal überlegen, wie das gehen könnte. Und wir haben dann überlegt, sag mal, wer wäre es denn, wenn du ein Sabbatical hinkriegen könntest? Baust dir ein Sabbatical ein und sein großer Lebenstraum war den PCT zu laufen, den Pacific Crest Trail. Das ist Kanada, Mexiko durch die Rocky Mountains. Also echt anspruchsvoll. Da läufst du halt mit, keine Ahnung, 25 Kilo Gepäck durch die Wildnis, 6, 7 Tage außerhalb der Zivilisation, baust halt dein Camp auf und also ist richtig anspruchsvoll. Und er hatte das als Traum. Und dann sagst du, ist doch ein super Traum. Meinst du, kriegst du hin, Sabbatical mit deinem Arbeitgeber? Ein paar Wochen später rief er mich an. Er hat ein Gespräch gehabt mit dem Personalchef. Und sie hätten sich darauf geeinigt, ja, das ist machbar.
Ei, guck, oder?
Ich sage immer, hol dir das Nein, frag und du kannst das Nein, wenn du ein Nein bekommst, ist okay. Aber verhandeln, du bist ja Verhandlungscoach. Ja. Also es geht ja darum, zu verhandeln. In welchen Konditionen ist es denn möglich, ein Sabbatical zu kriegen? Und so war er dann ein Jahr später auf dem Weg. Und heute, er hat sich dann wirklich eine lange Auszeit gegönnt, ist er in der gleichen Branche wie vorher als Unternehmensberater tätig und arbeitet mit den Kunden, die genau seine technische Expertise brauchen, projektbasiert, aber so, dass er immer wieder gehen kann. Und heute ist er richtig so, ja, ich hätte mir nie vorstellen können, dass das möglich ist. Und das ist für mich so das Schöne, dieses alles vorher eng und sehr getrieben, plötzlich diese Freiheit und jetzt was Neues zu kreieren. Ich habe ihn da auf dem Weg begleitet, das so zu kreieren, dass er heute das Leben so lebt, wie er sich das gewünscht hat.
Sind wir erfolgreichen Männer, so nenne ich das jetzt mal, dazu sehr gefangen in dieser gar nicht großen, weiten Welt, in der wir uns ja angeblich so gerne und so viel bewegen, sondern in dieser engen Welt, wo man sagt, das geht nicht, Sabbatical kann ich dann nicht machen, kann dann nicht ein Jahr raus. Als Projektleiter das oder projektweise funktioniert auch nicht, das werden die doch nie akzeptieren. Also, dass wir sagen, das geht nicht und das geht nicht und das geht auch nicht und da unsere Wünsche begraben oder...
Ja. Also ich würde sagen, in der Regel ja. Und meine Einladung ist dann immer, okay, ich glaube es dir, dass es nicht geht, wenn du mir ein Nein bringst. Also einen Namen, der dir Nein gesagt hat. Weil irgendjemand kannst du fragen. Ist es ein Chef? Ist es der Chefchef? Ist es der Partner? Ist es Business? Was auch immer. Da gibt es jemanden, der kann dir ermöglichen, dass dieser Wunsch Realität wird. Und diese Person, die gilt es zu bitten, zu fragen oder in der Verhandlung mit dieser Person zu verhandeln. Und wenn du mir ein Nein zurückbringst, dann glaube ich dir. Weil die meisten fragen nicht. Ich habe einen anderen Klienten jahrelang begleitet und der hatte da irgendwann den Wunsch, berufliche Veränderung mit seinem Partner. Er sagt, ja, und? Hast du mit ihm gesprochen? Und er so, du sprich mit ihm, wie ihr diese Übergabe macht. Und ein Jahr später haben sie sich einfach in guten das Unternehmen aufgeteilt. Der eine macht den Teil, der andere macht den Teil. Ist anders, als er sich das ursprünglich gefragt hat. Aber alleine durch dieses Fragen ist dieser Ball ins Rollen gekommen. Und ein Jahr später, bitte, Freiheit.
Ja. Das ist, ich meine, in meiner Vertriebswelt gibt es ja immer diese berühmte Angst vor dem Nein. Ja, also dass Verkäufer diese Abschlussfrage gar nicht stellen, weil sie Angst haben, der Kunde könnte ja Nein sagen und dann ist das Gespräch irgendwie zu Ende. Also wird weiter erklärt und weiter gelabert und noch ein Feature und so weiter. Und am Ende sagt der Kunde dann, ich überleg's mir nochmal.
Ja, aber die meisten holen sich kein Nein.
Genau. Aber in dem Fall ist es doch, glaube ich, gar nicht die Angst vor dem Nein, sondern es ist eher eine Angst vor dem Ja, oder? Weil stell dir mal vor, das mit dem Sabbatical klappt, dann muss ich es ja machen. Oh Gott, ja, also so, was mache ich dann?
Gehe ich mit. Und ich habe auch noch eine schöne andere Geschichte. Da kam ein Klient zu mir so, oh, ich habe jetzt einen neuen Chef gekriegt. Nee, das geht überhaupt nicht. Ich kündige. Ich sage, stopp. Lass uns mal eine Runde gehen. Ich sage, erzähl mal ein bisschen den Hintergrund, was ist denn wirklich und hier und da. Und konnte nachvollziehen, dass sie inkompatibel waren. Mhm. Ja, und er hatte das über fünf, sechs Jahre was aufgebaut, also ein Team hochgefahren auf 20 Mitarbeiter, sehr erfolgreiches neues Business angefangen, mit seinem vorherigen Chef wunderbar funktioniert, aber diese neue Konstellation, die war einfach nicht stimmig. Dann habe ich gesagt, du, wenn du jetzt rausgehst, dann lässt du eine ganze Menge auf dem Tisch liegen. Schau doch, ob du das Nein nicht von der anderen Seite kriegst. Ich sag, du, traust du dich auszuhalten und im Prinzip das Nein zu provozieren?
Und ich meine, sehen wir mal ganz ehrlich, da geht es ja um viel Geld.
Das war also ein hoher sechsstelliger Betrag. Und da habe ich gesagt, du, machen wir doch mal ganz pragmatisch. Wann wäre denn der ideale Zeitpunkt, rauszugehen? Und in seiner Welt war das ja gutes halbes, dreiviertel Jahr wollte er noch aus persönlichen Gründen. Und so war es dann auch, dass er dann 6 Monate später das Gespräch mit der Personalabteilung hatte, wie sie sich denn trennen können. Im Guten. Und dann hat er danach sich eine Pause gegönnt und hat gesagt, was willst denn du jetzt als nächsten Schritt wirklich machen? Wie sieht das denn als nächstes aus? Und hat sich dann viel präziser diese Rolle gesucht, die er wirklich machen wollte.
Ich meine, das ist ganz banal, aber das ist natürlich ein Privileg der erfolgreichen Männer, sage ich jetzt mal, in der Welt. Aber das natürlich durch diese Abfindungszahlungen da auch für die meisten das dann gut möglich ist, sich diese Zeit zu nehmen, die du ja empfiehlst, sich zu nehmen, zu sagen, ja, okay, dann gehe ich eben 6 Monate, 12 Monate oder was es braucht, jetzt einfach mal raus und ich muss nichts machen, ich habe irgendwie genug Geld, um irgendwie Haus zu bezahlen, trotzdem weiter zu leben, in Urlaub zu fahren und.
Ne? Da spiele ich jetzt mal rein, das mit dem genug Geld ist eine interessante Konstellation. Also viele, ja auch beruflich, ich war ja CFO vorher, sind beruflich sehr gut im Umgang mit Geld. Ich stelle häufig fest, dass wenn sie dann plötzlich ein Batzen Geld auf einmal kriegen, nicht vorbereitet sind. Also sie wissen steuerlich nicht, wie sie es machen. sondern das geht halt voll durch die Lohnsteuer durch. 50% direkt weitergeben. Ja. Und sie wissen nicht, wie sie das Geld anlegen, sodass es für ihre finanzielle Freiheit dienlich ist. Mhm. Ah, kaufe ich mir ein Haus? Ja, möglich. Schulden tilgen? Möglich. Aber ich bin ein Freund von Freiheit entsteht durch Free Cash. Mhm. Und wenn du mal einen zusätzlichen Cashflow-Strom hast aus einer Ecke, dann ist die Entscheidung, was ich danach mache, ich muss nicht unbedingt nur noch nach Money gehen, sondern ich kann nach Purpose gehen. Und plötzlich entsteht ein Grad an Freiheit, den sie vorher gar nicht auf dem Schirm hatten.
Ja, da sind wir wieder in dieser Welt, ne, wo man sagt, so, ich habe hier monatliches Einkommen und okay, wenn ich jetzt 100.000 Euro Abfindung kriege, teilt es durch 12, naja, okay, dann sind das 8.000 Euro jeden Monat, die kann ich ausgeben, fein, dann ist das Geld weg und dann muss ich wieder arbeiten, muss ich wieder 8.000 Euro verdienen jeden Monat, damit ich weiterhin meine, also nicht meine Miete, aber ich sage jetzt mal, mein Haus abbezahlen kann.
Ja.
So, also das ist ja die Welt, aus der die,
ja,
die kommen.
Und woher sollen die das dann auch bitte wissen? Ja, deine ganzen Freunde machen das Gleiche, deine ganzen, gehst nach links und rechts und die ganze Nachbarschaft in der Regel gleich. Du findest ja selten jemanden, der einen anderen Weg gegangen ist.
Ja.
Ja, und häufig bin ich dann derjenige, hast du mal darüber nachgedacht? Und die so, was? Nee, kenne ich noch gar nicht.
Ja, glaube ich sofort. Die Frage ist jetzt für mich so, wie kriegen wir, also gerade wir Männer, die wir ja sehr getaktet sind, die wir sehr strukturiert sind, die wir gerne diszipliniert sind, wie kriegen wir diese Scheuklappen, es sind ja gar nicht nur Scheuklappen, es ist ja eher so eine Box oben unten, diese Prägung, ja, wie kriegen wir die weg? Weil der Sprung ins kalte Wasser, jetzt ist es ja auch nicht.
Ja, ja. Und da, jetzt gehen wir mal ein ganz anderes Kapitel auf. Ich glaube, um diese Scheuklappen wegzubringen, gilt es, mit den Ängsten zu arbeiten. Und ich weiß es von deiner Archetypenarbeit, ja, also sagen wir hier, ja, der Liebhaber, Krieger, König, Magier, es gilt, jede Phase zu erleben. Mhm. Und sich vor allem auch den Ängsten jeder Phase zu stellen. Und ich glaube, dass die meisten Menschen aus ihrer Kindheit, oder nicht nur glaube, ich habe das erfahren und habe da zig Beispiele für, selber meine eigenen und die auch von meinen Klienten. Es gibt Prägungen aus der frühen Kindheit, die sind Leitplanken. Mhm. Ich bin nicht gut genug oder ich habe Angst zu scheitern oder was weiß ich. Es gibt, kann man durchdeklinieren, kennst du wahrscheinlich auch Dutzend davon. Und wenn ich mir diese Themen nicht anschaue und sie nicht, ich sag mal, in meiner Welt integriere oder aufmache, lösen, integrieren, annehme, werde ich immer wieder da landen.
Also das deckt sich hundertprozentig mit meiner Erfahrung. Und wir sind, also das habe ich gelernt so im Laufe dieser Coaching-Zeit, meiner als eigenen als Coachee, aber auch sozusagen in der Ausbildung und auch in der Anwendung jetzt über die Jahre mit den Männern und vorher auch ja im Vertriebscoaching schon, ist dieses Ängste sind eigentlich der Schlüssel zu vielen dieser Themen. Ja, und es ist viel, also es ist gar nicht so sehr dieses, die Prägung, ja, aber die Angst, die dahinter steckt, die interessiert mich. Das ist da, wo ich heute dann eben hingucke und dann schaue, okay, gut, was sind denn so diese 12 Archetypen der Seele, ja, diese 12 typischen Ängste und also sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, was ist das, wovor ich da wirklich Schiss habe, ja?
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meine Beobachtung ist da, ein Angst ist halt ein unglaublich schlechter Ratgeber. Also frag deine Angst, der wird dir super schlechten Rat geben. Aber ein idealer Wegweiser. Weil du weißt, wenn ich die Angst entlang mich bewege, ja, also wenn ich immer im Kontakt bin mit der Angst und da durchgehe, auf der anderen Seite.
Ja, genau. Also ich hab so ein Format, also mein Lehrer nennt es immer so schön betreutes Fühlen, wo es ja genau darum geht, diese Angst mal da sein zu lassen. Ja, sie mal einzuladen, mal anzunehmen, mal ihr mal Raum zu geben, weil der Reflex ist, gerade für uns starke Männer, das ist ja auch so eine sozial typische Prägung, glaube ich, ja, Männer sind stark, Männer haben keine Angst, Männer sind mutig, aber es ist so, wo ich sage, da mal sich einzulassen und mal zu akzeptieren, ich habe Angst, sie also mal zu spüren auch und sie nicht sofort
zuzulassen.
Raus,
die darf mal raus. Genau. Und es darf auch Emotion, also da Emotion darf einfach durch den Körper durchgehen. Also ja. In meiner Welt treibt es dann häufig, ja, fange ich an zu weinen, wenn, bevor mein Klient anfängt, weil ich da sehr empathisch dran gehe. Und das erzeugt aber auch so ein Resonanzfeld.
Genau.
Ja? Weil ich den Raum halten kann, plötzlich, okay, dann jetzt einfach mal, wenn wir halt mal 3, 4, 5 Minuten, lass mal die Tränen mal kullern. Ja, ist ja, wir sind ja unter uns. Und die Erfahrung zeigt, danach ist,
die löst sich auf, ja, die ist integriert, hast du es jetzt vorhin genannt, ja, die ist, weg ist sie gar nicht, aber sie ist ja, also sie ist da und tut nicht mehr, sie blockiert nicht mehr.
Ich glaube sogar noch mehr. Also meine Beobachtung, ich nenne es immer so flip the switch. Ja, also wenn du immer davor die Energie genutzt hast, um sie zu unterdrücken und sie jetzt zulässt, dann kannst du sie jetzt nutzen für die Kreation, für die Expansion. Also es macht schon Sinn, sie, sag mal, ihr einen Platz im System zuzuordnen, aber lieber in Form eines Vorsicht, nicht zu schnell in die Kurve, als nee, bloß nicht Autofahren.
Ja, genau. Ja, es ist ein schöner Regulator und es gibt ein Stück weit natürlich schon auch Energie. Und ich finde vor allem, also du hast es gerade so schön beschrieben, ja, es ist ja wahnsinnig anstrengend, diese Angst ständig, oh, überall da den Deckel drauf zu halten.
Und bloß nicht auf meinen roten Knopf drücken und dann sagt mal was und der andere fühlt sich getriggert und dann kann man die Wahrheit nicht mehr aussprechen.
Genau. Ja, und bloß nicht jetzt, oh, hoffentlich merkt es keiner und so weiter. Und diese ganze Energie, die wird ja plötzlich frei, die ist übrig für kreative Dinge, für sinnvolle Dinge, für zielführende Dinge, für Freude, Liebe, also all solche Sachen.
Kreativität. Ja. Also ich meine Beobachtung ist, sobald die Angst rausgeht, entsteht kreatives Spiel. Ich nenne es immer, du kannst spielen, um nicht zu verlieren. Mhm. Das ist so defensiver Fußball, alle hinten rein und dann wird einfach Mauer, ja. Du kannst auch zu spielen, hey, ich will unbedingt gewinnen nicht. Und das ist häufig Männer spielen, um zu gewinnen. Mhm. Ja, bester, größter, stärkster und so weiter und so fort. Es gibt aber noch eine dritte Form des Spiels. Let's play. Mhm. Also einfach raus, spielen. Und das gelingt vor allem dann, wenn ich keine Angst mehr habe. Mhm. Davor, dass, hey, der Ball geht ins Aus oder ich werde da jetzt ausgelacht oder werde irgendwas anderes. Sondern ich wage mich da raus. In dem Moment ist mir nämlich egal, was der da draußen auf dem Spielfeldrand sagt, denkt oder tut, ich habe Spaß am Spiel. Und wenn du auch noch Spaß am Spiel hast, ja, und wir 3, 4, 5 Leute zusammenbringen, die alle Spaß am Spiel haben, dann wird das ein richtig geiles Spiel.
Mhm. Ja. Und das ist, also da bin ich jetzt ganz ehrlich, das musste ich lernen. Also ich habe früher immer gespielt, um zu gewinnen. Und ich habe auch zu Hause bei Monopoly beschissen, bloß damit ich nicht verliere, ja, bloß und damit ich es gewinne, ja, so, also mit meiner kleinen Schwester sowieso, aber auch mit meiner Frau und meinem Sohn, ja, ich hoffe, ihr hört nicht zu, ja, so, aber wo ich dann schon mal getrickst habe, um einfach, weil ich gewinnen wollte.
Das würden meine Geschwister wahrscheinlich zu mir auch sagen. Also wenn ich irgendwelche Geldspiele gespielt habe, habe ich immer mit dem Geld gewonnen.
Ja, und ich sag mal, meine Frau weiß das auch. Ich habe die eine Zeit lang, ich will jetzt nicht sagen belächelt, aber naja, doch schon so ein bisschen, weil die wollte einfach einen schönen Abend haben. Ja, die wollte spielen, damit wir als Familie zusammen um irgend so ein Brett sitzen, um den Tisch sitzen und einen schönen Abend haben. Das war mir nie genug. Und seit ich das kann, ja, und ich übe da noch, bin da ehrlich, aber seit ich das kann, dieses einfach es aus Freude zu tun, ja, kriegt es eine ganz andere Qualität.
Ja.
Und das ist so ein...
War viel Arbeit bei mir. Ich kann es voll machen. Also ich habe das, es ist auch nicht so einfach Schalter und plötzlich will man logisch das anders, sondern ich habe sehr, sehr viel Arbeit gemacht. Und das Geschickteste ist erstmal in den Keller zu gehen, in den Keller aufzuräumen oder im Bild eines Heißluftballons erstmal die Sandsäcke rausräumen, bevor ich einen zweiten Brenner anschalte. Mhm. Und dieses Aufräumarbeit, dazu braucht es gute, erfahrene, trainierte Begleiter. Mhm. Ja, also das einfach nur so Küchentisch, Psychologie, Vorsicht. Ja, also nur mit neurolinguistischer Programmierung einfach oben drüber weißmalen, hat den Keller nicht aufgeräumt. Deswegen bin ich da total präzise. Und wenn jemand zu mir kommt und ich spüre, da geht's mehr, dann ist so, du, ich kenne da jemanden in meinem Netzwerk. Ich kann dir das empfehlen, wenn du möchtest, gebe ich dir den Namen. Unter der Voraussetzung, In 48 Stunden meldest du dich bei der Person. Wenn du mir das zusagst, dann kriegst du den Namen. Ansonsten nicht. Weil wir Männer sind nämlich auch, ja, mache ich dann schon und machen es nicht. Und wenn ich eine Empfehlung gebe und das wird nicht innerhalb von 48 Stunden der Link gemacht, never ever again.
Ich mag die Klarheit und ich glaube, die Coaches und die erfolgreichen Manager unter deinen Coaches und deinen Klienten, die mögen das auch. Und das ist ja so ein, weil es, also Empfehlung heißt ja nicht, komm, probier's mal aus oder sonst was, sondern wir als Coaches denken uns ja was dabei. Ja, und es ist ja so ein, hey, da ist eine Baustelle, das ist jetzt gerade nicht meine, da habe ich nicht das Werkzeug für, aber ich kenne jemanden, der dieses Spezialwerkzeug irgendwo in der Tasche hat. Und also das ist ja ein, das ist was Wertvolles, das ist ein Geschenk.
Ja. Ja. Und dann für 4 Wochen später kommt er wieder, du, ich war da und da, habe das aufgelöst. Ich so, wow, cool. Und, wie geht's dir damit? War sehr ungewohnt. Hätte ich vorher noch nicht mehr, habe ich dir versprochen. Ja. Es wird total ungewohnt. Und, fühlt sich das gut an? Und ich so, ja, aber ich habe noch einen Termin gemacht. Ja, du, häufig sind es halt 3, 4, 5 Termine. Ja. Wenn du da so einen Berg an Emotionen, die noch nicht verarbeitet worden sind, abgelegt hast, das ist nicht mit einmal aufräumen weg, sondern das ist Häppchen für Häppchen. Ich mache das seit 25 Jahren. Alle 3, 4 Monate habe ich meinen eigenen Termin im Kalender, wo ich halt zu meinen Coaches oder Therapeuten gehe und wieder einen Tag arbeite. Mal 3 Stunden, mal 2 Stunden, mal familiensystemische Aufstellung, mal Rückführung, mal andere Dinge. Und ich habe einfach sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ja, und ich merke es halt bei meinen Klienten, wenn die einmal anfangen, ihre Themen aufzulösen, ja, das dauert. Aber 2, 3 Jahre später ist deren Spiel so anders.
Mhm. Also das Spielfeld ist größer, die Regeln sind andere. Es fängt plötzlich an, Spaß zu machen. Und ich finde, also das ist jetzt was, was ich in dieser Männerwelt echt lange, lange vermisst habe, ist diese wirkliche Freude. Mhm. Ja? Also so wie beim Spielen. Ja? Du gewinnst zwar und natürlich feierst du das, dass du gewonnen hast, aber das ist eine andere Freude als diese, ich nenne es jetzt mal kindliche Freude, einfach am Spiel, am Sein, am Leben, an der Natur, am whatever. Ja? So an dieses, und irgendein Schweizer, ich kriege den Namen gerade nicht mehr hin, hat mal gesagt, Zweck des Lebens ist es, Freude zu empfinden. Und also da komme ich immer mehr hin, ja, zu sagen, hey, Zweck des Lebens ist es ganz sicher nicht, Geld zu verdienen, es ist ganz sicher nicht, viel zu arbeiten. Okay, wir können noch über Kinder und Nachfahren und so weiter reden, aber Freude, wenn ich über mich rede, ist es neben gesund bleiben, sicher Freude empfinden.
Ja, und wenn du jetzt zurückgehst, wann hast du das abtrainiert bekommen?
Auch bei mir weiß ich das sehr genau, weil da fällt mir sofort mein Vater ein und auch meine Mutter. Die kommen leider beide aus dieser freudlosen Ecke, kommen beide aus dieser Disziplinecke, wo es ganz klar darum geht, zu funktionieren und sonst nichts. Da geht es nicht Spaß, pappalapup.
Ja.
Ja. Also Spaß war bei uns zu Hause fast ein Schimpfwort. Kam nicht vor. Kam nicht vor.
Ja. Und wenn du dann zurückgehst, ich sag mal, Ancestral Arbeit, Arbeit, ja, unsere Großeltern, was haben die durchgemacht, ja?
Na klar.
Krieg, was auch immer, ja. Mein Vater hat die ersten 3 Jahre seinen Vater nie gesehen. Und dann stand er plötzlich vor der Tür und wer ist denn das? Hm. Und das ist natürlich, dass da eine emotionale Lücke ist, ja, und mein Vater dadurch vielleicht gewisse Dinge anders erlebt hat oder auch nicht in der Lage war, das weiterzugeben. Und ich glaube, das war die Generation, die gerade anfangen konnte, da so aufzuräumen. Ja, aber unsere Generation hat 0 Ausreden, das sich anzuschauen. Also wer da sagt, ja, tue ich mich an und so weiter, sage ich, sorry, ist alles Ausrede. Willst du lieber leiden oder willst du lösen?
Genau. Was willst du machen? Ja, willst du drin stecken bleiben und sagen, es ist natürlich ein Stück weit auch bequem, es sind andere Schuld und Muster und die Eltern und so kann man ja super auch projizieren. Aber am Ende geht es
frei und es kommt nicht aufs Spielfeld. Du kommst dann nicht, du bleibst dann quasi auf der Tribüne, guckst immer aufs Spielfeld und eventuell, Schiri, ich weiß, wo dein Auto steht. Aber es geht ja in meiner Welt, meine Klienten wollen aufs Spielfeld. Die wollen spielen. Die wollen nicht auf der Bank sitzen und warten, dass sie irgendwann eingewechselt werden. Die wollen auch nicht auf der Bank draußen irgendwo in der Loge sitzen, einfach nur zuschauen, was für ein Spiel. Nee, die wollen aufs Spielfeld.
Ja, das war, was interessant, dass du das gerade sagst, es war eine der Hauptbotschaften, die ich von einer ganz speziellen spirituellen Reise mal mitgebracht habe, so als Erkenntnis. Ich will mitspielen. Ich will nicht mehr nur zuschauen. Ich will nicht analysieren. Ja, sondern ich will mitspielen. Ich will Teil des Spiels sein, Teil des Lebens sein. Ja, ich möchte es mitgestalten. Ich möchte wissen, ich möchte mitentscheiden, ob der Ball jetzt nach rechts oder links gespielt wird und nicht nur zugucken.
Ja. Co-Kreation.
Genau. Ja. Als Part, als aktiver Part. Heißes Thema.
Ja. Und ich mache das ja mit meinen Klienten so, die sind ja in der Regel so durchgetaktet. Tak, 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 tak. Wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, die Voraussetzung ist, du kommst zu mir und du hast den ganzen Vormittag freigeblockt. Oder den ganzen Nachmittag. Also 3-4 Stunden. Und es geht eigentlich darum, abbremsen, hinspüren, was will ausgespürt, gefühlt, ausgesprochen werden. Und dann passiert manchmal so, Puzzlestück auseinandernehmen, ja, Schuld, Scham, wie auch immer, ein paar Dinge so auseinandernehmen, das Puzzlestück vielleicht mal drehen und wieder neu zusammensetzen. Und häufig ist es nur so 1-2 Grad Änderung und dann wieder loslassen. Weil beschleunigen tun die ja von alleine. Also morgen haben die wieder klack, 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 klack. Ja? Aber diese 1-2 Grad Kursänderung, jedes Mal, ja, jetzt machst du das einmal im Monat, 1-2 Grad Kursänderung. Ein Jahr später, was für einen Kurs fährst du?
Das sehe ich ganz genauso. Und ich habe mit meinen Klienten dann oft so Diskussionen, ach, kommst du zu uns in die Firma? Ja, und so, wo ich sage, lehne ich inzwischen kategorisch ab. Ich sage, komm zu mir. Und ja, aber dann sitze ich eine Stunde im Auto oder manche sitzen 2 Stunden im Auto. So, ich weiß, das macht gar nichts. Hast du mal Zeit, runterzukommen? Und tu mir bitte einen Gefallen, die letzte Stunde, bevor du bei mir ankommst, nicht mehr telefonieren, ja, nicht noch draußen auf dem Parkplatz den letzten Call schnell führen, sondern einfach die Zeit auch nutzen, runterzukommen, zu sich selber zu kommen, dass wir dann auch irgendwie arbeiten können. Also ich gehe auch gerne die erste Stunde erstmal spazieren, damit die runterkommen.
Also meine Kunden wollen das. Die kommen zu mir und ich wissen, wenn es nicht regnet, gehen wir raus.
So. Ja, klar.
Und jetzt habe ich letztens einen neuen Kunden aus Schweden oben und ich sage so, jetzt machen wir erstmal eine Meditation. Ganz in Ruhe, einfach Bodyscan, Meditation, ähnliches. Der war so ausgeglichen und so dankbar dafür, weil er sagte, wow, wann war ich das letzte Mal in der zentrierten Ruhe?
Besonders spannend finde ich es immer, wenn Meditation auch oder dann Entspannung oder was es auch immer ist, auch zum nächsten Tagesordnungspunkt wird, der am Ende dann nur noch mehr Stress macht. Ja, also wie ich setze mich hin und überschlage die Beine und meine Hände und ist eigentlich meine Position richtig? Und okay, gut, jetzt also Gedankenstille. So, jetzt halt die Klappe da oben. Jetzt, dann entsteht die aber nicht. Ja, also dann jetzt sei, ich muss jetzt aber, ich will jetzt, ja. Da wird es nichts, ne? Also da entsteht nicht die Ruhe, um die es geht, ja? Wenn das der nächste Punkt auf der To-Do-Liste wird. Ja? Und also, weil wir ja Jakobsweg und auch so spazieren gehen, rausgehen, wir sind ja vor halbem Jahr umgezogen. Ich wohne ja jetzt direkt am Jakobsweg, also an der Verbindung zwischen Kloster Schäftlern und Kloster Andex.
Ah, cool. Ja, dabei. Okay.
Also direkt nach Meising, wenn du durch Meising durchgehst.
Hast du schon eine Apfelbox hingestellt für die Pilger, die vorbeikommen, oder?
Also ganz so viel Verkehr ist da, glaube ich, nicht, wie du es beschrieben hast.
Nein,
beim letzten Mal.
In Spanien ist deutlich mehr Verkehr. Ich bin ja jetzt mit meinem Sohn auch wieder ein Stück gelaufen von Andex Richtung Wessobrunn, Hohenpeißenberg nach Steingaden. Und wir hatten halt 10 Stunden Zeit am Tag. Mhm. War anstrengend, klar, 28 Kilometer und so weiter und so fort, ja. Aber es war halt viel Zeit für Geschichten. Mhm. Also mein dritter Sohn hat allein auf diesen 3 Tagen so viel über meinen Vater, Großvater, Geschichten und so weiter erfahren. Die beiden Älteren, die haben das nie bekommen, weil ich damals halt immer busy, 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 busy war.
Na klar, ja, klar. Vielleicht letzte Frage auch so für den Alltag, für die Zuhörer, Zuschauer. Jetzt bist du ein großer Spazierengehen-Fan und Experte. Wann fängt für dich ein Spaziergang an? Also wie lange muss der dauern? Oder was? Hast du irgend so ein konkretes, wo du sagst, so komm?
Also wenn ich mit meinen Klienten weg bin, manchmal gibt es eine ganz kurze Runde Espresso holen. Mhm. Ja, dann heißt es aber, dann bringen sie in der Regel ein Thema mit, was wir am Flipchart bearbeiten wollen oder was Ähnliches. Die gute Länge, wo ich sage, hey, so eine gute Stunde, dann kann man so die ersten 15 Minuten, 20 Minuten einfach mal Data Dumping machen. Ja, einmal aus, was da alles ist, Alltag. Und dann, was hast du denn eigentlich mitgebracht? Und dann so kommt da so nach einer halben Stunde, ja, daran kaue ich jetzt gerade. Und dann ist es je nach Tiefe gut, noch eine Stunde Zeit zu haben. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn man halt, und was dann archäologisch nochmal tiefer und nochmal tiefer und nochmal tiefer. Letztens hatte ich einen Kunden da, der wollte eigentlich ans Flipchart. Und wir sind 3 Stunden rumgegangen und haben Schluss eben noch 20 Minuten zusammengefasst.
Ja. Reicht ja.
So, für ihn, er hat einfach mal Raum und Zeit gehabt, seine Vision von, jetzt der ist Anfang 50, Führungskraft für ein Unternehmen, was kann er machen? 10 Jahre weiter, sag mal, wenn du das, den Staffelstab an deinen Nachfolger übergibst, was erzählst du mir? Und dann haben wir einfach reingeholt. Da sind die Leute, die das mitbekommen haben. Was erzählt dein Kollege? Was erzählt deine Frau? Was erzählen deine Kinder? Was erzählen hier? Und er hat einfach erzählt. Und dann damit war das Bild, wie er nachher den Staffelstab übergibt hat, war, der Drehbuchautor hätte die Szene 1:1 setzen können. Mehr Brüsen, mehr geht doch gar nicht.
Na klar, mehr ist nicht. Und ich glaube, also das ist die Kraft des Spaziergangs, ja, das ist die Kraft des Coachings, das ist die Kraft des Jakobswegs, das ist vielleicht auch die Kraft der Männerrunde. Also ich erlebe das, ja.
Ja, absolut.
Ja, weil das einfach diese Magie ist da an der Stelle, die da entsteht, wenn dann die Masken fallen, und dafür braucht es aber eine gewisse Zeit, ja, bis man da, also erst bis man angekommen ist, bis man Vertrauen hat, bis man die Ängste identifiziert hat, eingeladen hat, integriert hat.
Ja, weil auf der anderen Seite der Angst ist ja auch das Potenzial.
Ja.
Also meine Beobachtung ist ja, die meisten kommen mit einer gewissen Business-Problem. In Wirklichkeit sind sie da, weil sie was Tieferes sich anschauen wollen. So, und dahinter liegt, wie sieht das Ganze denn aus, wenn ich groß spiele? Ja. Und ich habe gerade einen Klienten, den ich begleite, der in seinem Fach sicherlich zu den 1% Besten gehört, in seinem Metier. Wir haben im April angefangen. Und sagst du, kannst du dir erlauben, zu deinen alten Konditionen keine Kunden mehr anzunehmen? Wie lange kannst du dir das erlauben? Also ja, das war mal April, Mai. Sagte, bis September kann ich mir das erlauben. Und wenn ich die Reserven aufgreife, vielleicht noch bis Dezember. Ich sage, gut, wunderbar. Dann machen wir folgenden Deal. Du darfst keine neuen Kunden zu deinem alten Stundensatzsystem annehmen. Also, oh, ja, was macht mein Umsatz? Also, du darfst nur noch dein neues Angebot machen.
Ich kann die Angst förmlich riechen.
Und er so, oh, so, schaffst du das? Also, wir haben kurz Intervalle, wir haben immer wieder gesprochen. Und er so, okay. Ich sagte, so, und du bringst mir 10 Namen. Also, du kannst anonymisieren, aber ich brauche von dir 10 Geschichten, dass der Kunde, dem du es angeboten hast, Nein gesagt. Kunde 3 hat Ja gesagt. Und wir hatten die Vereinbarung, dass er 10% von dem neu gesagten Umsatz reinvestiert. Kunde 3 hat angesagt und hat ihm dann einen großen Auftrag erteilt. Und dann, okay, dann können wir mit dem ja verlängern. Und dann haben wir mit diesem neu kreierten Geld verlängert. Und dann kam Kunde 3 und Kunde 4. Und die haben gesagt, du, jetzt musst du noch was anderes ändern. Du darfst nicht mehr deinen alten Preis nennen. Du fragst den einfach, was ist deine beste Alternative? Und die beste Alternative nimmst du und machst ihm ein Angebot auf Basis der besten Alternative.
Warst du bei mir im Verhandlungscoaching?
Nee. Nee, aber wahrscheinlich. Was ist passiert? Der hat in einem Monat seinen ganzen Jahresumsatz gemacht. Also Auftragsvolumen. Es muss natürlich abarbeitet werden, aber ähnlich. Aber der hat 20 Jahre lang immer das alte Spiel gespielt. Und nur weil wir gedacht haben, hey, nein zu dem alten Spiel. Und jetzt wird einfach mal 3 Monate lang nur neues Spiel gespielt. Und plötzlich die Bälle landen. Und dann plötzlich landen sie nicht auf dem Level, sondern sind dann auf dem Level.
Ja, die Angst einzuladen, sich mit ihr zu beschäftigen.
Spiel.
Spiel, Spaß, genau.
Freude.
Genau. Ja? Ja, genau. That's it. Spiel, Spaß, Freude. Damit, glaube ich, können wir es jetzt auch.
Super, gerne.
Also auch beenden für heute.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Heiko. Ich habe es sehr, sehr genossen. Hat echt Spaß gemacht.
Ja. Und für euch da draußen, die ihr zuhört, die ihr zuschaut, ich glaube, es waren ein paar ganz spannende Geschichten dabei. Die Frage ist, wo bist du deiner Angst vielleicht begegnet? Wo hast du die Fragen, wo du sagst, da könnte ich die Angst mal einladen? Dazu möchte ich dich einladen, das zu tun. Mit Coach, ohne Coach, ganz alleine, ganz wie es für dich gut ist. Und wenn dir der Podcast gefallen hat mit Martin und mir, dann freuen wir uns natürlich, wenn du uns likest, wenn du uns 5 Sterne gibst, wenn du einen Kommentar hinterlässt, wenn du uns weiterempfiehlst. Herzlichen Dank und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Und da wird es dann um das Thema gehen, was ist, wenn Nähe Angst macht? In diesem Sinne, wir sehen uns in 2 Wochen. Martin, vielen Dank für deinen Besuch hier im Studio.
Heiko, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Freude.
Sehr gerne.
Männer in Balance. Liken, kommentieren und abonnieren.